zum Vater heimgekommen wie der verlorene Sohn. Und wir wissen eines, der Herr Jesus ist zu Hause, daheim, zu Hause beim Vater. Und jetzt die Engel, die himmlischen Heerscharen, die loben und preisen Gott und sagen, Hosianna, Halleluja, Halleluja. Und wir dürfen hier unten krächzen und sagen, ja, Herr Jesus, du bist großartig, du bist schön, du bist wunderbar, wir lieben dich, Herr Jesus. Weißt, wir können gar nicht so schmettern wie die Spatzen. Ich denke nur manchmal an die Vögel, so singen, so ein Nachtigall oder so ein Kuckuck oder was weiß ich. Die erheben ihre Stimme, die Natur lobt und preist ihn. Im Himmel ist der Herr Jesus. Und von dort wird er wiederkommen. Lob und Dank. Und das ist auch, worauf wir uns einstellen hier. Der Herr Jesus kommt wieder und er ist schon wiedergekommen. Nicht nur, dass Jesus geboren wurde, nein, er ist gegenwärtig, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen und wo der Heilige Geist ist. Der Herr ist überall, wo der Heilige Geist ist, egal wo du hingehst, wenn du Jesus im Herzen mitnimmst, er geht mit dir, ja, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder wo auch immer du gehst, ins Krankenhaus oder wenn du irgendwas tust, er ist bei dir. Der Herr Jesus bei uns alle Tage bis an der Weltende, obwohl er bei Gott ist. Verrückte Sache. Wie funktioniert das? Frag Gott. Und er wird es zeigen. Durch den Heiligen Geist wissen wir, es funktioniert. Und der Herr war mit ihnen, heißt es in der Apostelgeschichte, und wirkte mit mächtigen Zeichen. Kranke wurden gesund, Tote standen auf, was weiß ich, was ein Wunder geschehen ist. Nicht nur das, sondern die Salbung wirkte durch die Jünger weiter. Und mein Thema heute ist, die Salbung begleitet dich, begleitet uns. Der Heilige Geist ist da. Und ich bin so dankbar, dass Jesus in den Himmel gegangen ist. Denn er sagt, es ist gut, dass ich hingehe. Und wenn ich nicht hingehe, kann der Tröster, der Heilige Geist, der Beistand, dieser Parakletos, kann gar nicht zu uns kommen. So, die Salbung begleitet dich und mich, so wie einst im alten Israel die Wolkensäule des Volkes 40 Jahre, solange sie lebten, durch die Wüste begleitete. Das ist, was der Heilige Geist wirkt. Er begleitet uns und wenn er sich bewegt und sich dreht, so wie die Wolkensäule, dann heißt es aufbrechen, Sachen zusammenpacken, es geht weiter. Der Heilige Geist bleibt nie an einem Platz stehen. Manche Leute denken, der Heilige Geist, wenn ich ja irgendwas vom Herrn bekommen habe, das wird zementiert. Der Heilige Geist zementiert nicht. Das hat keinen Beton. Der Heilige Geist ist beweglich. Der Heilige Geist führt uns. Und Israel hatte damals in der Wüste 42 Stationen. Und immer wenn es gemütlich wurde, oh Herr, hier ist gut sein. Hier bleiben wir. Hat der Heilige Geist gesagt, auf, wir marschieren weiter. Gab wieder was anderes. Und Gott führt seine Kinder weiter. Und weißt du, wie Gott seine Kinder führt? Wir werden auch hier in der Betrachtung so ein paar Gedanken mitbekommen. Er führt immer wieder, es gibt kein Wasser, es gibt kein Brot, es gibt kein Gras, keine Weide für die Tiere. Eine Hungersnot ist da. Und dann bist du gezwungen, ob du willst oder nicht, weiterzumachen, weiterzugehen, weiterzuarbeiten, weiter Gott zu fragen und zu suchen. Die Salbung. Ich lade dich ganz herzlich ein für Samstag, für morgen, da wird es über Frust gehen. Mein Thema wird sein, überwinde deine Frust, verstehst? Deine Rückschläge. Wenn's, weißt du, jeder hat mal Rückschläge, aber wenn es permanent Rückschläge da ist, was mache ich? Schrei mal. Mal raus, lass doch Dampf ab. Weißt du, ist es nötig, dass wir manchmal in die Seelsorge gehen, dass wir mal aussprechen oder dass wir, der David mal so schön beschreibt, immer wieder vor Gott unser Herz ausschütten und dann haben wir wieder Frieden und Ruhe. Wie überwinde ich Frust, ich habe euch schon ein bisschen ein paar Tipps gegeben. Ich weiß, wie man das macht. Ich diene Gott schon seit mehr als 50 Jahren. Ich habe ganz jung angefangen, Gott zu dienen, mal als Straßenprediger. Und dann habe ich weiter die Gemeinde Jesu gebaut. Und dann habe ich noch studiert und weitergemacht. Und ich habe auf der Bibelschule nicht ausgehalten. Dann habe ich so eine Gruppe gegründet, Pioniere für Christus. Und dann sind wir nach Italien gefahren, nach Frankreich gefahren, in die Schweiz evangelisiert. Wir wohnten damals in der Schweiz. Und dann nach Deutschland, nach Österreich. Also ich habe nicht ausgehalten. Nur studieren, nur Bibel lesen und nur Theologie. Nein, ich bin ein praktischer Mensch. Ich wollte was tun. Und dann habe ich ein paar Leute mitgenommen, so einen alten Volkswagen-Käfer mir angeschafft. Und mit dem bin ich unterwegs gewesen für Jesus, Pioniere für Jesus, bis nach Jugoslawien, fast an der griechischen Grenze, hingefahren und uns die Zeit genommen in Ferien, sogar in den Winterferien, wenn der Schnee so hoch war, dass du gar nicht mehr drüber gucken konntest. Gott gedient, sich nicht aufhalten lassen. Weißt du, und das ist, wenn du den Heiligen Geist hast, dann kannst du das nicht in heiligen Gemäuer, im Kloster, in eine Bibelschule oder sonst wo irgendwo dich einsperren lassen. Du musst was tun. Der Heilige Geist ist ein Geist der Bewegung, der Action. So. Der Heilige Geist begleitet dich, der Heilige Geist wirkt dich. Gott, was er einmal in die Hände nimmt, da wird, lässt er nicht mehr los, da bist du gesegnet. Und der Segen Gottes ist etwas Wunderbares, was kein Mensch versteht. Gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Der Teufel kann überhaupt, wenn einer gesegnet ist, kann er fluchen, kann schimpfen, kann einen verdammen, kann negativ über einen reden, der kommt immer durch. Irgendwie rappelt er sich wieder auf. So, der Segen Gottes ist es. Nichts und niemand kann einem den Segen zerstören oder vernichten. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Also wenn du einmal von Gott angesprochen bist, von Gott harponiert bist, von Gott berührt worden bist, dann kommst du nicht mehr los. Bist angeschossen, bist harponiert. Kannst dich wenden, wie du willst. So, Gott ist für einen was Wunderbares. Die Salbung ist es. Und wenn Gott für uns ist, wer und was kann gegen uns sein? Lies mal Römer 8. Keine Macht, keine Kreatur, kein Teufel, kein Geist, keine Autorität, kein König, keine Kirche, keine Religion, wenn Gott für einen ist. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, ich bin ein Gesalbter. Nicht nur Gesegneter, ich bin ein Gesalbter. In der Heiligen Schrift heißt es, ihr habt die Salbung. Das ist ein bisschen mehr als nur gesegnet zu werden oder einen Tropfen Öl irgendwo bekommen. Aber nein, wenn du die Salbung hast, dann funktionierst du, dann arbeitest du, dann quietschest bei dir nicht. Salbung. So. Ist Gott für einen? Wer und was kann gegen einen sein? Lass also, wenn du mit Gesegneten zusammenkommst, lass die in Ruhe, diese Menschen. In meiner Bibel heißt es, taste die Gesalbten Gottes nicht an. Ist nicht der Pastor, sondern jeder gläubige Christ ist ein Gesalbter Gottes. Weil die Pastoren, die bilden sich was ein. Ich bin ein Gesalbter Gottes. Taste nicht an. Oder taste den Augapfel Gottes nicht. Weißt du, was das alles bedeutet? Die meisten Leute haben gar keine Ahnung. Sie reden nur fromm. Aber der Gesalbte, jeder Gläubige, der von Jesus berührt wurde und den Heiligen Geist hat, ist ein Gesalbter. Nur, dass wir das alles nur mal festhalten, taste den Gesalbten nicht an. David hat den König Saul nicht angetastet, obwohl er von Gott abgefahren war. Verstehst du? Verstehst du? Mancher Pastor ist ein guter Versicherungsverkäufer. Weißt du, der kann gut schwätzen, das kann er, das ist so rein, hat studiert, hat was weiß ich und so weiter. Und er, David sagt, ich taste einen Gesalbten Gottes nicht an. Er ist gesalbt, er verantwortlich seinem Gott, nicht mir. So, David wollte also sich nicht am Saul vergreifen. Das ist Gottes Sache, jemand zu richten und jemand irgendwie in Schranken zu weisen. Du musst es nicht an. Du kannst für ihn beten. Du kannst sagen, Gott, guck mal, der König Saul. Oder dann deine Gitarre nehmen und dann spielen, dass der böse Geist wegfährt oder vertrieben wird. Salbung ist die übernatürliche Gegenwart Gottes im Leben eines Menschen. Viele sind es gar nicht sich bewusst, dass Gott mit ihm ist. Weißt du, viele sind nie belehrt worden, nie aufgeklärt worden. Sie wissen gar nicht, was die Gnade Gottes ist. Die Salbung ist mit mir. Der Heilige Geist ist mit mir. Die Gnade ist mit mir. Die Liebe Gottes ist mit mir. Gott liebt mich. Auch wenn du leidest, auch wenn du schwere Wege gehst. Und viele, die sich einbilden, ich habe den Heiligen Geist gefressen oder geschluckt oder was weiß ich, die haben es nicht. Weißt du, der, wo den Heiligen Geist hat, der ist ganz klein, der ist demütig, der ist bescheiden, der ist nüchtern, der ist sachlich. Weißt du, mir gefallen Menschen manchmal, die aus Gemeinden und Kreisen kommen, die gar nicht so super geistlich sind, wackeln und vibrieren und in Schwingung kommen. Weißt du, mir gefallen Leute, die sagen, das Wort, es steht geschrieben. Er steht geschrieben, ich halte mich an der Bibel. Herr, hier hast du mir zugesagt. Das Wort. Das Wort sollen sie stehen lassen. Vielen bilden sich was ein. Ich bin ein Gesalbter. Aber das sind's nicht. Weißt du, an ihren Früchten merkt man das, ob die das sind oder nicht. Nicht, was einer schwätzt und was einer erzählt oder was einer macht, sondern wie lebt er? Kommt er damit zurecht mit dem Leben? Weißt du, wir kriegen den Heiligen Geist, um unsere Probleme zu bewältigen. Wir kriegen den Heiligen Geist, um die Liebe Gottes zu praktizieren. Die Bibel sagt, viele haben den Schein eines gottseligen Wesens. Ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst. Pharisäer, Schriftgelehrte, die... Heute hat mir einer auf Facebook da, ich habe über die Himmelfahrt was geschrieben, ein ganzes Kapitel von der Bibel niedergeschrieben, als wenn ich die Bibel nicht lesen könnte. Ich habe zu Hause 28 verschiedene Bibelübersetzungen. Verstehst du, kannst du das selber nachlesen. Aber unbedingt, verstehst du, das musst du lesen. Manche Leute versuchen, die anderen zu belehren, aber selber lernen sie nicht. Nichts. Und haben selber nichts gelernt. Also die Leute, die am wenigsten können, versuchen andere zu belehren, damit sie ihre Dummheit überspielen können. Nur in aller Liebe. Ich kenne die Leute. Ich predige ja schon so lange und mir kann niemand X für Y vormachen. Die Kraft Gottes hilft dir, dass du das dein Ego kreuzigst, dein Ego verleugnest, dass du lebst wie Jesus. Denn ein Christ heißt der Gesalbte. Also Christen sind gesalbt. Nicht nur, ich bin Christ, katholisch, evangelisch oder was, wie sonst noch was. Nein, der Christ ist ein Gesalbter. Lebst du ein gesalbtes Leben? Bei vielen Leuten geht der Schuss nach hinten, wenn die sich so angeben, ich bin gesalbt. Und wie ist es denn wirklich? Wie sieht es zu Hause aus? Weißt du, Segen und Fluch ist so eng beieinander. Siehe die Juden, verstehst du? Die Juden wurden zerstreut in alle Länder. Und dann versuchen sie krampfhaft den Judenstaat zu gründen und was weiß ich was alles, den Tempel aufzubauen. Das funktioniert nicht. Julius, der Abtrünnige, der ein römischer Kaiser hat den lieben Gott strafen wollen für seine Lügen. Denn Jesus, er hat die Bibel gelesen und die Kaiser und die Politiker, die wissen ganz genau, was in der Bibel drin steht. Der Teufel weiß ganz genau, was in der Bibel drin steht. Und er hat gelesen und Jesus hat gesagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben und euer Haus wird wüst gelassen werden. So, nachdem Konstantin zuerst da war und dann kam dieser Julius, der Abtrünnige. Und dann hat er gesagt, Juden, alle, geht zurück nach Palästina und baut den Tempel Gottes auf. Und hat sogar unterstützt und finanziert. Aber das war alles nur Bluff. Das ging nicht auf, verstehst du? Wenn Gott was gesagt hat, das geht in Erfüllung. Da können Kaiser unternehmen, was sie wollen. Die können den Fluch Gottes nicht aufheben. Das Einzige, was den Fluch Gottes aufheben kann, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er kann den Fluch, was in unserem Leben ist, durch die Veränderung, durch das Wirken der Allmacht Gottes oder Kraft Gottes, die Dinge verändern. So, Gott ist vollkommen egal, was die Völker sich vornehmen, machen und denken. Die Salbung steht zum Wort Gottes. Das, was dort geschrieben steht, das versucht, das Wort rüberzubringen in unser Leben. Salbung ist sowas, damit die Räder ineinander greifen. Ein Wort in das andere. Rema, das inspirierte Wort Gottes, das ist das gesalbte Wort Gottes. Was du in der Bibel liest, ist Logos, das geschriebene, in Stein gemeißelte Wort oder in den Tontafeln gebrannte Wort, das ist Logos. Aber was du jetzt hörst, ist Rema. Verstehst du, du hörst etwas, vielleicht habe ich das gar nicht gesagt, aber du hörst das, was ich gesagt habe und sagst, weißt du, der hat das alles von meinem Leben erzählt. Gott weiß, was du brauchst und was in deinem Leben fehlt und er gibt dir das richtige Wort im richtigen Augenblick, auch wenn es nur ein Stichwort manchmal ist, Rema. Wenn wir singen, wir kriegen auch ein Rema. So, als wir hier ein paar Lieder gesungen haben, dass Jesus König ist, dass er eingebetet ist, dass er im Himmel ist, dass er beim Vater ist, verstehst du? Wir preisen Gott. Das ist auch ein Rema. Das kann dir nicht Fleisch und Blut offenbaren. Du sagst, hör doch auf mit diesem Blödsinn. So, wenn wir so die Geschichte anschauen, wir brauchen, um den Willen Gottes zu tun, den Heiligen Geist, diese Salbung. Das ist sowas, was merkwürdig ist. Die Salbung ist mehr als nur, sei gesegnet, ein guter Spruch für dein Leben, also so eine Losung zu haben. Es ist etwas, dass Gott mit einem ist. Ist Gott für uns? Das ist so wichtig, dass Gott für uns ist. Salbung ist das Instrument, worauf der Heilige Geist oder allmächtige Gott spielt. Salbung ist es. Da, weißt du, da kann ein ganz einfaches Weiblein, ganz einfaches altes Männlein, kann vor Gott stehen und dienen irgendwo, da werden Menschen gesegnet, wobei die Professoren und Doktor, Professor sowieso, die quatschen alle nur. Ich werde nie vergessen, ich war mal in Hamburg auf einer Jugendkonferenz, da heißt es, heute wird Pastor sowieso sprechen, und dann kommt so ein Männle gebückt, gekrümmt nach vorne, denke ich, oh him, und schon ein alter Mann. Ich habe gesagt, was soll aus dem Menschen rauskommen? Wir haben ja Jugendversammlung, wir wollen dynamische, peppige Prediger hören als junge Leute. Und dann stand dieser Bruder, der musste sogar noch am Pult festhalten, aber dann hat er der fing an zu sprechen und zu reden in der Vollmacht Gottes und zwar so gewaltig, dass alle am Schluss vorne knieten auf den Knien und zu Gott riefen. Verstehst du? Es geschieht nicht durch das Äußere. Wir denken immer äußerlich. Viel Musik und viel Krach und viel Rimmidimmi. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht Stimmung. Und auch nicht Stimmen. Und so vieles andere mehr. Ich komme darauf. Aber es ist das Instrument, wie Gott spielt. Und Gott spielt manchmal ganz anders. Du hättest nie gedacht, dass gerade durch den oder durch die der Herr spricht. Wir haben hier eine, als ich vor 30 Jahren nach Berlin kam, da hatten wir eine Pastoren-Gemeindekonferenz von mehreren Gemeinden, da ging es um die Kinderarbeit und so weiter, verschiedene Referate und so weiter. Und dann haben sie sich gesammelt und vor den Herrn gehorcht, was hat der liebe Gott zu sagen. Und da war eine Weissagung. Und dann sagt deine Schwester, ich sehe das noch wie heute. Du siehst, manche Leute sind nur verdummt durch fromme Weissagungen in aller Liebe. Verstehst du? Meine Kindlein, meine Kindlein, meine Kindlein. Ich komme nachher, was der Heilige Geist ist und was nicht der Heilige Geist ist. Und dann sagt die Schwester, liebe Gemeinde, ich sehe den ganzen Saal hier voll Kinderwegen. Alles voll mit Kinderwegen. Halleluja! Dann sagt sie, nein, ich sehe, in diesem Kinderwegen liegen Erwachsene. Hände hängen raus, Füße hängen raus, die passen, sie sind keine Kinder mehr, sind Erwachsene. Und Gott hat eine Botschaft gegeben, gerade für die, weißt du, die viele Christen lassen sich einlullen und sich unterhalten und als Baby behandeln, immer mein Milch, mein Milch, mein Milch. Und so hat immer nur die Schoppenflasche. Und dann kommt der Pastor, der Leiter dieser Gemeinde, ich möchte, dass die Schwester aufhört, das ist nicht vom Heiligen Geist. Wenn alles nicht vom Heiligen Geist war, oder vom Heiligen Geist war, das war diese Prophezeiung. Und so sind die ganzen Christen hier in Berlin, das war im Südstern, ist es passiert. Das ist nur in aller Liebe. In einer Konferenz, da waren alle Christen beieinander. Die Christen wollen nur unterhalten werden. Aber der Heilige Geist will uns zu, ja, Werkzeugen machen, dass wir erwachsen werden, dass wir auf eigene Füße stehen, dass wir Gott dienen, dass wir unsere Straße fröhlich ziehen. Das will der Heilige Geist, dass wir weitermachen. Das ist die Manifestation des Heiligen Geistes. Weißt du, die meisten möchten nur zu süß Holz bisschen so, dass man raspelt, dass man die Leute ein bisschen unterhält und so weiter. Nein, der Heilige Geist will uns manchmal zurechtstutzen. Die Salbung des Heiligen Geistes wirkt manchmal erschreckend. Nur in aller Liebe. Und die Bibel sagt, wo es keine Offenbarung ist, wo keine Vision ist, da wird das Volk wild. Überleg einmal, wenn keine Salbung da ist, wenn immer nur meine Kindlein, verstehst du, da schlafen sie alle weiter. Da kommt noch Gute-Nacht-Lieder, so lieben Heilandslieder und Lieder, die überhaupt nichts aussagen, nichts bringen und nichts bewirken. Da kommen nachher noch solche Sachen, die dann einen so frustrieren und sagen, nein, der Heilige Geist möchte wirken, der Heilige Geist möchte seinen Weg haben und dann kommen die Leute und sagen, ja, ich glaube an den Heiligen Geist, aber ich glaube nicht an sein Bodenpersonal. Wir kommen wieder auf den Punkt, verstehst du? Sein Bodenpersonal, die Geschwister, die dienen, die predigen, die Diakone, die mitarbeiten in der Gemeinde. Wir glauben an den Heiligen Geist, aber nicht an seine Bodenpersonale. Geh nach Tegel. Kein Flugzeug wird hochkommen und kein Flugzeug wird landen ohne Bodenpersonal. Das Bodenpersonal ist wichtiger wie der Pilot. Verstehst? Das Bodenpersonal ist wichtiger wie das ganze Rimmi-Dimmi. Das Flugzeug wird nicht aufgetankt, das Flugzeug wird nicht beladen, das Flugzeug bekommt keine Instruktionen, kommt nicht auf die richtige Flughöhe, wo sollte. Das Bodenpersonal ist so wichtig. Die Diener Gottes, aber die müssen alle gesalbt sein, die Diener Gottes. Die brauchen die Salbung Gottes, sonst erzählen sie einen Quatsch. Sonst, weißt du, sonst bringen sie die Leute weg von der Wahrheit, vom Leben. Also, der Heilige Geist ist so wichtig. Auch das Bodenpersonal. Ich will nicht in meinem Beruf hier irgendwie schön reden. Nein, ist es so wichtig. Was würde eine Gemeinde ohne Prediger machen? Was würde eine Herde ohne Hirten machen? Da kommt der Wolf und dann wundern sie sich, wenn sie gefressen werden. So, schau die Geschichte an. Salbung ist so wichtig. Wichtig wie das Wort Gottes, wichtig wie die Gemeinde, wichtig wie die Verkündigung, ist so wichtig. Die Salbung entsteht da, wo das Wort Gottes gesalbt gepredigt wird. Nicht nur das so schön geschwollen, lateinisch, griechisch, hebräisch, aramäisch. Ich habe mich angewöhnt, keine Fremdwörter zu verwenden. Wenn ihr meine Predigten hört, ich könnte sie alle nachhören im Internet, ich verwende kaum Fremdwörter. Ich verwende Bildzeitung Deutsch. Warum? Weil das ist, was die Leute verstehen. Das versteht der Professor und das versteht auch ein Hilfsarbeiter. Eigentlich versuche ich zu predigen wie ein zwölfjähriges Kind. Ein zwölfjähriges Kind. Das versteht etwas. Und wenn das versteht, versteht auch der Professor. Das Evangelium ist so einfach. So simpel. Aber es geht nicht, dass man einfach predigt, sondern dass es zu den Herzen gesprochen wird. Und weißt du, gesalbte Sache ist, dass es kommt von dem Herzen und es geht zum Herzen. Es kommt von dem Herzen Gottes zu deinem Herzen und dann geht es weiter an andere Herzen. Das ist die Salbung. Hier, was haben wir, das Kreuz? Hier soll ein Plus sein und dann gibt es ein Herz. Das ist das Ergebnis. Verstehst du, das Herz? Du verstehst sonst die Wahrheit ohne Herz, verstehst du, ohne Liebe, ist alles brutal, hart. Aber die Salbung ist es. Die Salbung ist so wichtig, dass du weiterkommst, dass du gesegnet bist. Deshalb, wir brauchen gesalbte Leute in der Gemeinde. Die Gemeinde braucht gesalbte Prediger, aber ich sage noch was anderes. Auch der Prediger braucht gesalbte Zuhörer. Ihr müsst auch gesalbt sein. Was nützt es, wenn ich gesalbt bin und ihr keinen Empfänger habt? Keine Antenne. Da reden wir uns aneinander vorbei von Schalbano Bratkartoffeln, das steht nachher am Schluss. Ja, in aller Liebe. So ist es wichtig, dass wir einander verstehen. Wir brauchen denselben Geist, wie die Bibel es hatte. Das ist auch vom Heiligen Geist alles inspiriert. Und dass wir das so verstehen, was der Herr gemeint hat. Du brauchst also gesalbte Leute, gesegnete Menschen, die den Weg selbst kennen, die den Weg selbst gegangen sind. Als Pastor muss ich entweder Dinge erzählen, die ich schon selbst erlebt habe oder noch erleben werde. Ich war noch nie im Himmel, aber ich erzähle euch vom Himmel. Ich werde eines Tages den Himmel erleben, ich weiß es. Keine Tränen fallen mehr dort und dort wird ein herrlicher Tag sein. Aber vieles erzähle ich, was ich schon erlebt habe, wie Gott mich durchgetragen hat, wie Gott mir geholfen hat. Und ihr könnt auch erzählen in euren Zeugnissen, was Gott alles getan hat. So, wir brauchen gesalbte Leute, die selbst den Weg gehen. Nicht wie die Pharisäer. Anderen sagen sie, was sie zu tun haben, sondern sie müssen selber tun. Und bei mir passiert es immer, was ich predige, das muss ich alles durchleben. Deshalb bin ich sehr vorsichtig, was ich sage, denn sonst muss ich selbst durch diese Mühle. Und ich muss sehr vorsichtig sein. Denn es gibt so viele blinde Blindenleiter, die erzählen den Leuten das Blaue vom Himmel. Oh, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Manchmal ist es nicht die Herrlichkeit zu gehen. Manchmal ist es sehr bedrückend, beklemmend, hart. Herr, ich verstehe deine Wege nicht. Wie lange noch? Wie verzagt am Leben, schreibt der Apostel Paulus einmal. Weißt du, wir hören oft so unrealistisches Evangelium. Weißt du, glaube an den Jesus Christus und du hast immer den Sieg. Ich habe dir du mal geglaubt. Und ich habe nach 3 Wochen gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Entweder habe ich es nicht verstanden, verstehst du, vom Wegen von Sieg. Ich habe eine Niederlage nach der anderen. Eine Versuche als junger Christ, eine Versuche nach der anderen gehabt. Ich habe gedacht, Mensch, wo bist du hingeraten? So viele Probleme habe ich vorher als Nicht-Christ gar nicht gehabt, wie ich jetzt als Christ habe. Da musst du da aufpassen, da aufpassen, da aufpassen. Bald kannst du gar nicht mehr schlafen. So. Der Gesegnete, der Gesalbte. Nur der Gesegnete und der Gesalbte kann es weitervermitteln, das, was er erlebt hat. Nur die, die mal unter die Räuber gefallen sind, die können sagen, pass auf, das ist gefährlich, dieser Weg, den gehst nicht. Verstehst du? Du kannst andere warnen, aber wenn du selbst es nicht, den Weg nicht kennst, nie überfallen worden bist, keine Fehler gemacht hast, und dann kommen die Christen. Christen dürfen keine Fehler machen. Von was sollst du lernen? Verstehst du? Du lernst nur aus deinen Fehlern. Fehler ist keine Sünde. Verstehst du? Sünde ist Rebellion gegen Gott, aber Fehler machen wir alle. Und ich bin so Gott dankbar, dass Petrus in der Bibel drin ist. Der hat Haufen Fehler gemacht, mit seinem Mundwerk zu allem. Herr, wenn du bist, rufe mich, dass ich zu dir komme. Und steig schon aus dem Boot. Oder viele andere Dinge. Und wenn dich alle verlassen, ich nicht. Du, schau dir so ein Großmaul an. Und wir sind alles Großmäuler. Ohne Cassius Clay. Du weißt ja, dieser Boxer da, Mohammed Ali. Wir machen so viele Sprüche und am Schluss zittern wir, haben Parkinson. Und das ist oft unser Weg. Wir verkennen oft, wir denken, mit dem Herrn haben wir den Sieg. Nein, der Herr hilft uns und der Herr lässt uns nicht fallen. Und beim Petrus erlebe ich so schön, ich habe für dich gebetet, Petrus, damit dein Glaube nicht aufhört. Gott lässt dich nicht fallen. Der Heilige Geist zeigt es dir, dass er treu ist. So, und Gott zeigt, wie von deinem Leben die Räuber und die Fresser, die Verführer und Verderber ferngehalten werden können. Er öffnet uns die Augen. Und deshalb brauchen wir gesalbte Augen und gesalbte Ohren, damit wir merken, was um uns herum passiert. Um uns passiert so viel Negatives. Der Teufel will uns kassieren. Weißt du, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Wir brauchen gesalbte Augen, dass wir sehen, du bist heute nicht allein, sondern ein Berg voller feuriger Rosse ist da. Aber wenn unsere Augen geschlossen sind, denke ich, ich bin allein übrig geblieben. Ich denke nicht, dass ich allein übrig geblieben bin. Wenn ich daran denke, wir werden ein großes Volk sein beim Heiland eines Tages. viele Menschen, die wir zum Herrn geführt haben. Und ich bin durchgegangen, ich bin schon 30 Jahre hier. Der ist verstorben, der ist verstorben, der ist verstorben. Der ist schon irgendwo, verstehst du, und andere sind aufs Missionsfeld. Und die wirken wieder weiter. Was glaubst du, was für eine Kettenreaktion das alles ist? Und die einen haben ihr Ziel erreicht. So, nimm dich in Acht. Und dazu brauchst du gesalbte Augen, gesalbte Ohren von unreifen Menschen. Ich würde mir niemand als Hauskreisleiter mir vorsetzen lassen, der noch grün hinter den Ohren ist. Verstehst du? Der dann erzählt zu einer alten Omi, die schon durch Tiefen gegangen ist, den Mann verloren hat, die Trümmerfrau, die Deutschland mit aufgebaut hat und so weiter. Ich würde mir von so einem grünen Schnabel mir nie was erzählen lassen. Er kann mal mit mir beten, er kann für uns beten. Aber weißt du, in aller Liebe, der musst du erst mal selbst durch die Tiefen gehen. Einer, der noch nie durch die Hölle gegangen ist, kann auch niemand von der Hölle erzählen. Und hat auch nicht die Liebe für die verlorenen Menschen. Zum William Booth, dem Begründer der Heilsarmee, kam jemand und sagte, William, was ist die beste Bibelschule für die Heilsarmee-Soldaten? Dann hat William Booth gehabt, einfach zu dem Mann gesagt, lass diesen Heilsarmee-Soldaten nur 2 Minuten über die Hölle hängen und die Hölle sehen. Dann rennt er, da kann ihn niemand mehr bremsen. Und die meisten Leute haben nicht mal den Himmel gesehen, aber geschweige denn die Hölle. Wenn du einmal die Hölle gesehen hast, wie die Menschen leiden, wie Menschen gequält werden, was sie da durchmachen, so wie der reiche Mann. Niemand hat mir vom Heiland was gesagt. Verstehst du, wenn du siehst, wie die Menschen dort siechen in der Gottesferne, verstehst du, was sie da durchmachen? Die können viel näher beim Heiland sein. So neben der Tür vom Herrn Jesus, von seinem Büro. Die können alle das haben. Aber weißt du, denen hat niemand was gesagt, dass sie mehr Gott suchen sollten. Ihr seid schon alle brav. Ihr seid schon alle anständig. Ihr kommt alle in den Himmel. Der Herr ist gut. Preist dem Herrn. Nein, der Herr ist gut. Er will, dass wir noch besser haben und noch besser sind als das. Also, nimm dich in Acht von unerfahrenen Christen, von Schriftgelehrten, die mit der Bibel kommen und dich belehren wollen. Weißt du, mich braucht niemand belehren. Nicht, dass ich Pastor bin und dass ich keine Lehre annehme. Der liebe Gott belehrt mich schon. Und wenn ich was falsch mache, klopft er mir auf die Finger. Und dann verbrenne ich meine Finger. Verstehst du? Ich lerne aus meinen Fehlern. Das ist es. Und dann bin ich entsetzt und sage, was ist mir widerfahren? Heiland, guck mal. Weißt du, der Herr belehrt uns. Wir sind in seine Schule. Wir sind seine Kinder. Wir sind sein Volk. Lass dich nicht von unreifen Leuten bedudeln. Weißt du, von solchen, möchte gerne Christen. Die wollen ganz groß im Radio, im Fernsehen und sonst groß auftreten und den Leuten erzählen, wie man als Christ lebt. Und derweil haben wir schon in unserer Gesellschaft Christen, die schon 40, 50, 60, 70 Jahre mit Jesus gehen. Und haben noch gar nicht gemerkt, dass die dem Herrn treu gehalten haben. Weißt du, ich war in Manila, in den Philippinen, und da war ich bei einem älteren Bruder untergebracht, und der wohnte, der uns betreut hat und so weiter. Da gab es 2 Gottesdienste, für die jungen Leute einen Gottesdienst Sonntagmorgens und einen Gottesdienst so für die Gemeinde, wo der Hauptpastor gesprochen hat. Dann sagte ich, gehe nicht in die Jugendversammlung, die ist voller. Die haben mehr Remedien, die haben tolle Musik, die haben alles mögliche, weißt du, geht sehr laut zu. Aber weißt du, die haben keine Ahnung, sagte von Christsein, was Christsein ist. Wir, dieser alte Bruder sagt, wir sind durch die Hölle gegangen, wir haben gelitten, wir haben Leute verloren aus unserem persönlichen Leben, wo verstorben sind und so weiter. Wir wissen, was Trauer ist und Trostlosigkeit ist. Verstehst? Und die wollen dann uns erzählen, vertraue Gott und es wird alles gut. Und wir haben uns an das Wort Gottes festgehalten. Und das Wort Gottes hat uns festgehalten. Nur in aller Liebe. Halte dich nicht an Leute, die keine Offenbarung haben, die keine Salbung haben, auf deren Leben kein Segen Gottes ist. Wie merkt man das? Dass ein Portemonnaie voll ist? Dass er kerngesund ist? Das sind keine Zeichen von Segen Gottes. Dass er tolles Auto, tolles Haus hat, tolle Familie hat, das ist kein Zeichen von Segen Gottes. Das haben Ungläubige vielleicht noch viel mehr und viel besser und viel schöner. Der Segen Gottes ist, dass Gott mit einem ist. Und es weiß nur der Betreffende, dass er gesegnet ist und sonst niemand. Auch nicht der Pastor, auch nicht der Seelsorger. Wir haben in der Bibel eine interessante Geschichte, das sind die Söhne des Käfers in Ephesus. Und die Söhne eines hohen Priesters, ach, ganz gebildete, ganz intelligente, ganz gesalbte, die sind in der Segenslinie. Söhne eines hohen Priesters, Söhne des Käfers. Und da war ein armer Teufel da, ein Besessener, der kommt und könnt ihr mir helfen? Weißt du, die Dämonen wissen, wer gesalbt ist und wer nicht gesalbt ist und wer den Heiligen Geist hat und wer nicht. Denen kannst du nicht X für Y vormachen. Nur Doofen kann man das machen. Und blinden Christen. So, und dann kommen sie und beten und machen sie gleich einen Kreis, fassen sie an die Hände womöglich und was weiß ich und sagen, im Namen Jesus, den Paulus predigt, Satan, komm raus. Und der Satan kam raus. Aber der hat sie überfallen. Denen die Hosen abgezogen und sie zerkratzt und so weiter, dass sie aus der Stadt rausgerannt sind. Die Dämonen wissen ganz genau, und dieser Geist aus dem Mann sprach, Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Da merkst du plötzlich, wie ohnmächtig diese Söhne des hohen Priesters, diese supergeistlichen, diese religiösen möchte gerne und sie Grünschnäbel sind. Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir. Wer seid ihr? Und die Frage ist, wer bist du? Weißt du, wo kommst du her? Aus der Judenschule? Aus der Synagoge? Aus weiß ich aus was? Einer Uni? Oder wo kommst du her? Wo hast du das gelernt? Weißt du, die Salbung erfährt man, und ich sage euch nicht so viel, ich übertreibe es nicht, auf den Knien, im Gebet. Sie waren 10 Tage einmütig beieinander. Da hat einer dem anderen den Kopf gewaschen. Der am Pfingsten. Verstehst du? Da kam sie. Hättest du was für den Heiland genommen, wäre das nicht passiert und wir wären nicht so und so. Weißt du, die haben zuerst mal gesagt, und Petrus, du bist der Größte. Weißt du, du redest Sprüche und wenn es darauf ankommt, schämst du dich und haust ab, bei einem Mädchen versagt. Die haben argumentiert. Bis sie gesagt haben, wir sind alles der Gnade bedürftig, wir brauchen die Gnade. Verstehst du, von wegen da, wer ist besser, wer ist geiler, wer ist frömmer, wer ist edler? Keiner. Und dann erst als sie sich gedemütigt haben, kam der Heilige Geist. Er teilte in einer Feuerzunge auf jeden Einzelnen und alle haben gleich gehabt. Mensch, der brennt und der brennt und der brennt. Ja, was ist mit uns los? Weißt du, was Feuer ist? Du solltest nicht singen und nicht beten, lieber Gott, taufe uns mit Geist und Feuer. Mit Geist ist schon lieb, aber mit Feuer, Feuer ist furchtbar, gefährlich. Weißt, Feuer ist Gericht. Feuer verbrennt, da bleibt nichts mehr übrig von dir. Das ist Salbung. Da bleibt von dir nichts mehr übrig. Lieber Gott, alles was ist Stroh, verstehst du? Meine ganze Erkenntnis, meine ganze Erfahrung, meine ganze Theologie, alles ist ein Stroh für die Katz. Das Gericht. Und über jeden setzte sich eine Zunge, eine Feuerzunge. Das ganze Gerede, das ganze Geschwafel, verstehst du? Zunge, ein Zeichen für die Zunge, verstehst du? Die Zunge ist so ein kleines Ding. Wie negativ die Menschen reden. Plötzlich diese Zungen sitzen auf einem vom Heiligen Geist gerichtete, verurteilte, verdammte Zungen. Und dann vom Heiligen Geist gereinigte Zungen. Die Kohlen vom Altar aus dem Propheten Jesaja. Könnte ich so viel darüber sagen, aber nur nebenbei möchte ich einflochten. Weißt du, das ist Salbung. Plötzlich sagst du, ich kenne nur Jesus und Jesus allein. Wir sind in den letzten Jahren sowas groß geworden. Nicht die Gaben und nicht die Talente und nicht die Werke, die wir tun und nicht die Mission und Evangelisation. Alles ist wichtig und gut. Nicht Liebe und nicht Glaube und nicht Geduld und nicht Selbstkontrolle. Jesus. Jesus. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und nicht nur Heiliger Geist. Der Heilige Geist kommt nicht zu uns, wenn wir nicht Jesus haben. So viele Leute sind falsch gelagert. Nur den Heiligen Geist. Auch hier in Berlin, da gibt es so viel Fromme. Nur den Heiligen Geist. Nur noch den Heiligen Geist. Nein, wir brauchen Jesus. Und da, wo Jesus ist, dort ist der Heilige Geist. Und dort ist unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Mein ganzer Körper ist ergriffen und erfüllt vom Heiligen Geist. Salbung, was ist das? Viele haben es verspielt. Weil sie Dinge suchen. Sie suchen mehr Liebe, Heilung. Wir brauchen mehr Liebe in unserer Gemeinde. Guck mal, wie lieblos die alle sind. Jeder sitzt für sich selbst. Jeder geht seinen Weg. Keiner grüßt den anderen. Nein. Wenn Jesus in deinem Leben ist. Nur Jesus möchte ich gewinnen, sagt Paulus einmal. Das ist Reich Gottes, der König. So. Wenn der Heilige Geist über dein Leben ist, dann suchst du nur Jesus und Jesus und nochmals Jesus allein. Nicht die Taufe, nicht die reine Lehre, nicht dies und jenes, nein, Jesus. Und wenn du Jesus hast, dann hast du alles, was du brauchst, in aller Liebe. Ich mache das ganz einfach. Verstehst? Ganz einfach. Wer Jesus hat, der hat das Kreuz, der hat die Krone. Wer Jesus hat, der hat ewiges Leben. Der hat alle Autorität, Vollmacht, geistliche Kriegsführung. Leute, wir gehen jetzt auf die Barrikaden. Wir jagen, was weiß ich, die und die weg. Und nein, wer Jesus hat, der ist demütig, der ist bescheiden. Herr, mach du das. Viele wissen nicht, was Zerbruch ist, noch nie was gehört davon. Weißt du, der Herr zerbricht uns. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Viele wissen nicht, was Kreuz ist, die wissen nicht, was Gnade ist, die wissen nicht, was die Schule des Herrn ist. Was kann ich beim Heiler noch lernen? Sie selbst haben nie Jesus gehört und dann wollen sie jemand vom Herrn Jesus was erzählen. Das ist das Schlimmste, was wir in den christlichen Kreisen erzählen und erleben. Die haben noch nie Jesus gehört, dass der Herr zu ihnen gesprochen hätte. Denn der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Einem Fremden folgen sie nicht nach. Und viele haben Jesus noch nicht einmal erlebt, aber da wollen sie jetzt erzählen, wie man Wunder macht, wie man Kranke heilt, wie man Tote aufweckt. Und selbst haben wir es noch nicht erlebt bei sich selber. Wir müssen uns erstmal bei uns selbst vor unserer eigenen Haustüre gefegt haben. Und dann quatschen sie und prophezeien Unsinn den Leuten, erzählen das Blaue vom Himmel und erzählen, der Herr wird dich heilen. Verstehst du? Es ist Blödsinn, wenn ich den Leuten sage, der Herr wird dich heilen. Du musst wissen, dass der Herr dich heilen wird. Und ich kann es nur sagen, als Pastor, ich bestätige, ich sehe, der Herr ist bei dir an der Arbeit. Du bist in einem Heilungsprozess. Verstehst du? Ich kann nur bestätigen. Aber dass ich jemand sage, glaub das und so weiter, nimm das an, der Herr wird dich heilen. Ich habe eines erlebt, oder nicht nur eines, immer wieder erlebe ich da auf dem religiösen Sektor. Weißt du, viele, die werden kränker nach zu Heilungsgottesdiensten. In aller Liebe. Denn wenn wir das nicht begreifen, was Gott alles will, Gott will nicht nur uns heilen, sondern Heilung ist ein Prozess. Umfasst Seele, Geist und Leib. Und wenn nur der Körper geheilt wird, ist gar nichts. Was nützt das? Der Körper bleibt sowieso hier. Wird hier verfaulen und zu Asche werden. Aber Gott will auch die Seele heilen. Und ich erlebe immer wieder, wenn die Menschen nicht erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, nach der Heilung, nach dem Gebet. Weißt du, das Haus ist gefegt, das Haus ist gereinigt, das Haus hat Großputz erlebt. Und wenn das Haus nicht erfüllt wird, dann kommen andere Geister, die sind siebenmal schlimmer wie der alte Geist, der ausgefahren ist. Da werden die kränker, siebenmal kränker. Weißt du, da werden die verzweifelt, da werden sie sogar selbstmordgefährdet, bekommen Depressionen. Diese sieben Geister, die dann zurückkommen, wird schlimmer. Angst, Frust. Ja, ich habe gebetet, aber das hat nicht funktioniert. Das hat nur 3 Wochen angehalten. Weißt du, wenn der Herr dich berührt, hält das dein Leben lang. Halleluja. Es wird besser und besser und besser in aller Liebe. Ohne Salbung. Weißt du, ich würde mir nicht einmal aus dem Haus trauen. Weißt du, wir brauchen den Schutz Gottes. Bei vielen, weißt du, sie lehren, aber ihre Worte und ihre Taten ist nur Pappe, nur fromme Reklame, Klischees und ja Nachahmungen, so wie bei diesen Söhnen von Skephas. Im Namen Jesus, den Pastor Matthäus predigt. Und dann springen die Geister hoch. Ich weiß, was es ist. Wenn jemand in geistlicher Ohnmacht Gott dient, dann merken die Leute ganz schnell, das ist hohles Zeug. Da wälzen sie sich auf den Boden, gucken den Himmel an, kommen wieder zurück und es ist nichts passiert. Was war? Was ist da los gewesen? Nichts. Verstehst? Aber wenn du in der Gegenwart Gottes bist und dich da umhaut, Bruder und Schwester, dann ist was passiert. Ich habe schon Fälle erlebt, wo die Leute nur gesucht haben, ich will nur umfallen, nur, weißt du, ruhen im Geist. Nein, ich will nicht im Geist ruhen, sondern ich will, dass Gott an mir arbeitet. Aber ich habe Leute erlebt, die sind in der Gegenwart Gottes umgefallen, lagen da. Auch in der großen Kirche, da steht ein Buddhist, kommt, guckt es an und sagt, ich bin Krankenpfleger, der Mann hat einen Herzinfarkt. Ich habe gesagt, nee, lass uns den liegen. Der Herr hat ihn berührt. Da lag der. Es ist eine ganze Weile. Ich habe Dinge erlebt, dass die Leute vom Heiligen Geist fast erschlagen wurden. Auch das passiert. Ich habe hier, auch hier in Berlin, dass die Leute nach Hause gegangen sind. Da haben Leute von der U-Bahn angerufen, was ist mit den Leuten los? Die können den Mund nicht mehr halten. Die sprechen da irgendwelche Laute von sich, sind begeistert. Und dann sagt die Schwester, ich habe gerade die Haustür noch erreicht. Und dann bin in meine Wohnung reingefallen. Der Herr war so gut. Das sind Erlebnisse, du machst mit Gott, wirst von Gott berührt. Oder du gehst nach Hause und du denkst, du schwebst auf Wolke 7, wirst von Engeln heimgetragen. Ich habe vieles erlebt. Weißt du, aber wenn du das nachmachst, auch das Geistliche, den Heiligen Geist kannst du nicht nachmachen. Und wenn du das machst, versöhne dich an den Teufel. Versöhne dich am Herrn. Und es ist ein Werk des Teufels. Jetzt die Bibelstelle, die ich noch lesen will, ganz schnell noch mit euch. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 20. Doch ihr, Brüder und Schwestern, ihr habt die Salbung, von dem der Heilig ist und ihr wisst alles. Versteht was? Das ist ja großartig. Ihr habt die Salbung, von dem der Heilig ist und ihr wisst alles. Und da möchte ich hier einhaken und sagen, das ist so wichtig, dass du die Salbung hast und alles weißt. Ohne die Uni zu besuchen, ohne Theologie zu studieren, ohne die Bibel durchgelesen zu haben, ohne und an einem ganzen Bibelkurs und Bibelschule und was weiß ich, Glaubenskurs. Alles ist gut und nötig und schön und ich freue mich für diese Dinge. Und ich bin Gott dankbar, dass ich das habe. Aber die Salbung ist es, worauf es ankommt. Wer die Salbung hat, weißt du, wer sich Gott geweiht hat, wer sich Gott zur Verfügung gestellt hat, wer im Dienst Gottes steht, wer sagt, Herr, ich will nur dir gefallen, ich möchte nur deinen Willen tun, ich möchte nur deinen Weg gehen. Weißt du, der weiß, was zu tun hat, ohne Kommentar, ohne Auslegung, ohne Konkordanz. Der weiß, man benimmt sich nicht so als Christ. Da muss man gar nicht sagen, was einem echten Christen, der Christus erlebt hat, der weiß, halte deine Zunge, red nicht so viel, oder rede, je nachdem, was dran ist. Verstehst du? Der weiß, was zu tun und zu lassen ist. Der weiß, wie er sich verhalten kann und soll. Der weiß, was er von dem und jenem halten soll. Meistens ist es nichts. Verstehst du? Dann glaub doch das Zeug nicht. Verstehst du, was er da erzählt? Ich habe oft da kamen Leute, weißt du, was die alles über mich schon geweissagt haben und geträumt haben. Verstehst du? Ich habe gesagt, komm, behalte es für dich, ich brauche das nicht. Ich nehme das nicht, auch gar nicht an. Auch wenn es von Gott wäre. Wenn der liebe Gott will, dass ich das weiß, er wird mir selber sagen. Ich muss nicht von Leuten angequatscht werden. Verstehst? Da kommt jemand, eine Frau, ich sehe, einer deiner Kinder wird verloren gehen. Verstehst? Aber sowas nehme ich gar nicht an. Das ist vom Teufel. Wenn jemand schon so anfängt, weißt, jemand Angst zu machen, der liebe Heilige Geist arbeitet nicht mit Angst. Sondern Gott ist ein Gott des Friedens, ein Gott des Trostes. Und Gott will, dass dein ganzes Haus gerettet wird. Von wegen, dein Sohn oder deine Tochter wird verloren gehen. Nein, ich glaube fest an den Herrn Jesus Christus. Keiner meiner Kinder geht verloren. Auch wenn sie in die Welt hinausgehen. Auch wenn sie Gott vergessen. Aber ich bin Gott dankbar, sie haben bisher Gott nicht vergessen. Und sind schon bald 30 Jahre alt. Und ihre Kinder auch. Und viele der, meine, und fast alle, ja, alle meine Enkelkinder habe ich Gott geweiht, verstehst du? Von wegen, erzähl doch nicht, einer deiner Kinder geht verloren. Das musst du nicht annehmen. Und du weißt es sofort, das ist von Gott. Aber wenn der Heilige Geist dich mahnt, das weiß es auch ganz genau. Da braucht dir auch niemand was erzählen. Du weißt, wie du dich benehmen sollst, wie du reagieren sollst, was du so sagen sollst, wo du hingehörst. Der Heilige Geist weiß, da muss dir niemand sagen, komm zum Pastor Matutis. Nein, oder geh dort und dort in diese Gemeinde. Weißt du, du weißt, wo es dein Stall ist. Das Schöne dabei ist, weißt du, ich habe in den Sommerferien bei uns zu Hause in der Sowjetunion Cowboy gespielt, weißt du, Kuhhirte. Wir haben jeder Bauer hat eine Kuh gehabt, mindestens eine. Und dann wurde die geweidet den ganzen Tag. Ich war draußen bei den Kühen. Und wenn du nach Hause die Kühe gebracht hast, das Erstaunliche dabei ist, du hast die Kühe ins Dorf gejagt und jede Kuh wusste, in welchem Stall sie hingehört. Ist einfach zu den Bauern gelaufen. Und so soll jeder Christ, und das ist die Salbung, jede Kuh weiß, wo sie hingehört, so soll auch jeder Christ wissen, wo sein Stall ist. Wo es hingehört. Wo sie geistliche Speise bekommt. Wo sie versorgt wird geistlich, wo sie das bekommt, was sie braucht. Das war für mich immer so eine tolle Geschichte. Mit den Kühen, auch bei den Gänsen. Man hat ganze, weißt du, alle Gänse, die waren alles so auf der Weide draußen. Und wenn du nach Hause gebracht hast, jede Gans, jeder Wurf, wusste ganz genau, in was für einen Stall sie hingehören. Und in der Bibel heißt es, Die Tiere wissen es. Die Tiere haben noch diesen Instinkt, was uns der Heilige Geist wiedergibt, dass wir wissen, zu wem wir hingehören, was wir sind und was unser Auftrag und unsere Aufgabe ist. Das ist dieser Instinkt. Und der Heilige Geist gibt uns die richtigen Instinkte. Das ist die Salbung. Das merkst du, dass der sofort merkt, was er zu tun hat. Was deine Heimat ist, wo du geistlich versorgt wirst. Weißt du, gesalbte Menschen sind Wissende. Sind nicht super klug. Und ich habe schon gesehen, selbst die dümmsten Leute, sie sind so weise wie der Professor von der Uni. Gesalbte Menschen sind Wissende. Mit denen kannst du überall hingehen. Die wissen sich ganz genau, wie sie sich benehmen. Die werden nicht negativ auffallen. Die werden nicht, Bruder, hier müssen wir beten, die Mächte binden und verrückt spielen. Oder sie wissen, über was sie sich mit den Leuten unterhalten sollen und wo sie den Mund halten sollen, nicht kritisieren oder nörgeln und was das ist. Gesalbte Menschen, mit denen wissen, diese vom Heiligen Geist, die haben diesen Instinkt, die verstehen Gott ganz anders. Du, hier hat der Herr seine Hand im Spiel. Also merke ich, dass du, hier hat Gott was vor. Das kann ich nicht erklären, will ich auch gar nicht erklären. Muss auch niemand erklären, aber ich spüre, hier ist der Herr am Werk. Geisterfüllte, gesalbte Menschen, die kennen die Realität, die sind noch bei der Wirklichkeit. Viele Christen haben die Wirklichkeit verlassen, pilgern und flattern da irgendwo rum, von einer Blume zur anderen. Gesalbte Menschen sind Wissende, sie wissen, was die Wahrheit ist. Da kann man einem so viel erzählen, aber der weiß, du, der lügt wie gedruckt. Verstehst du? Obwohl er gar nicht mal rot wird und sich nicht geniert. Wissende, und jetzt komme ich noch zu anderen Punkt. Ihr habt die Salbung. Jetzt kannst du auch testen, ob du die Salbung hast oder nicht, oder nur Sprüchemacher bist. Ihr habt die Salbung. Wissende wissen alles. Und jetzt komme ich zu einem Punkt. Gesalbte Menschen können alles, sind Allround-Menschen, sind Genies. Ich komme nachher auf den Punkt zu sprechen. Die sind vielseitig. Sie können die Toilette putzen und sie können auf der Straße predigen. Das sind gesalbte Menschen. Die sind für nichts zu schade und zu dumm. Wissende, gesalbte Menschen, die kannst du überall einsetzen. Als Evangelist, als Missionar, als Häuslersbauer, als Architekt, als Straßenbauer. Als was, egal was. Du kannst die geisterfüllte Menschen kannst du zu allem einsetzen und sie sind zu allem fähig. Und nicht zu schade. Ich lese von den Erbauern der Stiftshütte heute. Von diesen beiden Männern. 2. Mose 35 ist die Geschichte. Das waren einfache Hilfsarbeiter. Ziegelbrenner. Nichts anderes. Sie gehörten zu einem unterdrückten Volk. Sie haben nie eine Uni besucht, nie eine gehobene Schule besucht, gar nicht. Sie waren primitive Menschen. Sehr primitive Menschen. Aber plötzlich, als der Heilige Geist über sie kam, sie konnten alle Arbeiten tun, die nötig waren für die Stiftshütte. Alle Arbeiten, das waren Meister. So, Künstler waren das. Und ich sagte, wenn du genau nachguckst, die meisten großen Künstler, die wirklich Künstler sind, auch nicht Christen, die müssen nicht unbedingt Christen sein. Weißt du, Salbung, Jesus sagt, oder die Bibel sagt, ich will meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Weißt du, manche große Künstler, die sind Analphabeten vielleicht gewesen. Einfache Menschen, aber die haben was geschaffen, wo die Welt da steht und sagt, puh, wie hat er das gemacht? Da war dieser Bessalel, einer der Söhne Hurs, der konnte alles. Da heißt es, der Heilige Geist war mit ihm, er war vom Heiligen Geist erfüllt und er war mit Weisheit und Klugheit angetan. Der war mit dem Geist Gottes, obwohl es in der Ziegelproduktion ein Hilfsarbeiter war. Und Hilfsarbeiter sind keine Könige. Er hatte Kenntnis gehabt durch den Heiligen Geist, die Salbung für jegliche Arbeit. Verrückt. Für jegliche Arbeit. Ob es Gold war oder am Silber war, am Kupfer war. Er konnte alles wunderbar ausführen. Als Schmied. Da hier auch das Schneiden von Steinen und das Fassen der Steine und das Schnitzen vom Holz. Allerlei Kunstwerke herzustellen. Dieser Bessalel. Guck mal, der Heilige Geist hat den fähig gemacht, plötzlich über Nacht. Der konnte die Stiftshütte bauen, eine Wohnung für Gott. Und dann war der andere, dieser Oholiab, Und er bekam auch die Gaben von Gott verliehen. Und zwar ganz besondere Gabe, andere zu lehren. Anderen das Wissen weiterzugeben. Andere einzuführen, zu vermitteln. Und er hat sie alle mit den Kunstsinn, diesen Kunstsinn weitergegeben zum Ausführen jeder Arbeit. Steinschneiderei, Kunstweber, verstehst du, sie haben ja nur Ziegelsteine gebrannt. Aber plötzlich konnten sie weben. Und zwar solche Gewänder, dass der Priester tragen konnte vor dem Herrn. Und dass das Gottes Wohlgefallen dort ruhte. Das muss ich jetzt buchstabieren. Oholiab, so hieß er. Er bekam Gaben eines Buntwirkers, in violetten und roten Purpur zu arbeiten und alle möglichen Stoffe als Weber. Und diese beiden, dieser Bezalel und dieser Oholiab, sie konnten alle Arbeiten ausführen, so wie Gott es entworfen hat. Obwohl sie nicht im Himmel waren, obwohl sie selbst die Bundeslade nicht gesehen haben oder die ganze Stiftshütte nicht gesehen hat, sondern sie haben nur gehört, was Moses gesehen hat. Aber sie konnten sich hineinversetzen in eine Sache, so machen wir das. Ein Platz, liest mal 2. Mose 35, 30 bis 35, so wie Gott es wollte. Und Gott hat klipp und klar gesagt, mach es, Moses, so wie ich es dir geboten habe. Und die Salbung hat es dann weitervermittelt. Und das ist, was die Salbung ausmacht. Dass man praktisch wird, ein praktischer Mensch geschickt zu jedem Werk. Du kannst alles machen. Und ich denke als Pastor, ich habe in meinem Leben schon alles Mögliche gemacht. Ich wüsste noch nicht, was ich noch nicht gemacht hätte. Verstehst? Alles Mögliche gemacht. Und man lernt es, alles zu machen, für nichts zu schade zu sein. Diese beiden, sie waren Architekten, sie konnten ganz genau die Stiftshütte hinstellen, Heiligtum, und dann diese, wo die ganzen Gefäße und Geräte standen, dann das Allerheiligste, dieser Vorhang. Es war ein Künstler. Wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, die Salbung über dein Leben kommt, wirst du ein Künstler sein. Kreativ. Schöpferisch. Das ist gewaltig. Wer die Salbung hat, in denen wohnt ein anderer Geist, der kann alles. Der kann alles. Und deshalb kannst du überlegen, kann ich wirklich alles? Bin ich zu allem fähig? Weißt du, diese zwei waren so überdurchschnittlich, solche Alleskönner. Und heutzutage gibt es kaum Alleskönner. So Raumgenies. Der letzte große Raumgenies, das war Goethe, der noch ein bisschen von der Medizin was verstand, von Kunst und Musik und was weiß ich, von Wandern und Dummheiten. Aber wo sind heutzutage diese Allround-Menschen, die von allem was verstehen, die sich überall einfügen und einsetzen können, diese beiden, die konnten planen und organisieren, andere lehren, Steine schneiden. Schneid du mal Steine. Verstehst? Nicht nur Ziegel brennen, sondern Steine schneiden. Und sie können plötzlich mit die Edelsteine einzufassen bis und Edelsteine zu bearbeiten. Das ist eine Detailarbeit. Nicht nur so oberflächlich. Gesalbte Menschen, sie können Menschen zu Gott bringen und sie bringen Gott zu den Menschen. Das sind gesalbte Menschen. Und wir sind erst dann gesalbt, wenn wir die Menschen zu Jesus bringen. Nicht zu uns, nicht zu unserer Gemeinde, nicht zu unserer Mission, sondern zu Jesus. Und unser Auftrag ist, den Menschen Jesus zu bringen und den Heiligen Geist zu bringen. Wo auch immer. Aus den Menschen Helden zu machen. Und das ist mein Auftrag, was ich jetzt hier tue. In diesem Augenblick hier. Ich predige zu euch. Aber in ein paar Minuten werden Hunderte hören diese Predigt. Übers Internet. Und ich predige, weißt du, die Leute zu ermutigen. Natürlich, ich sehe nicht, wer das alles hört und sieht. Aber wir haben nachweislich selber mal eine Weile beobachtet, bis zu 700 Menschen am Tag hören diese Predigten. In aller Liebe. Und ich sage, Bruder, mal tut es. Ich weiß, ihr müsstet diesen Laden zumachen, wenn ich nicht die vielen Leute hätte, da würde ich mich unterstützen, hinter mir stehen und uns finanzieren und das schon immer finanziert haben. Immer. Mit der großen Kirche. Da habe ich im Monat allein nur für das Nötigste 6.000 Euro gebraucht im Monat. Verstehst du? Und dann ein Gemeindezentrum, da war ein bisschen billiger, bei 4.000 Euro. Und da ist noch nichts gemacht worden, keine Evangelisation und ja, kein Zettel gedruckt. Ich weiß, Gott legt den Menschen aufs Herz. Und zwar, dass wir freiwillig das machen, ohne Zwang, ohne Kirchensteuer. Oder dass man steht und du musst. Nein. Wir sind eine Freikirche. Gott benutzt Menschen freiwillig. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Wenn du die Salbung hast, dann arbeitest du freiwillig. Gerne und mit Freuden. Verstehst, gesalbte Menschen hier, sie haben sich genau einen Plan Gottes vorstellen können. Da musst du nicht sagen, mach das und mach das. Nein, jeder weiß, wenn wir richtig mit Gott leben und wandeln, jeder weiß, was zu tun ist, was dran ist, was als nächstes passiert. Jeder Einzelne weiß das. So, sie kannten das Irdische und sie kannten das Himmlische und sie, als Gesalbte konnten sie beides verbinden. Und das ist das Geheimnis von Gesalbtsein. Die können Gott und das Irdische, das Sichtbare, das Materielle verbinden, vereinen, zu einer Sache machen. Hier, Kreuz ist Herz. Verstehst du? Was es auch immer ist, wird noch wissen mehr sein. Aber es reicht schon. Sie können aus jeder Schwierigkeit was Positives machen. Sie arbeiten ganz genau nach den Maßstäben Gottes, nach der Berechnung Gottes. Und wie die Stiftshütte genau exakt mathematisch berechnet war. Weißt du, nicht nach ihrer Fantasie und Gutdünken. Sie wussten ganz genau, das ist es. Das ist Gottes Geschmack. Das ist Gottes Verständnis. Das ist die göttliche Eingebung. Also gesalbte Menschen, die wissen, wir sind von oben gelehrt. Ihr braucht nicht die Lehre von irgendjemand, dass es euch jemand vorbetet oder vorsingt oder vormacht. Verstehst du? Der Heilige Geist gibt es euch ins Herz. Ihr werdet inne werden, sagt der Herr Jesus, über seine Lehre. Ob das von Gott ist oder vom Teufel. Oder von der Essener oder von den Juden, Pharisäern. Diese beiden Erbauer, sie waren von Gott selbst ernannt und berufen. Das ist Salbung. Nicht, dass Mose das nur bestätigte, aber gesagt, diese zwei Burschen nimmst du. Gott selbst wusste, wer was kann und wer nichts kann. Gott weiß. Gott nimmt nicht jeden. Weißt du, wir sollen aufhören zu glauben, Gott nimmt jeden. Gott rettet jeden, das ist wahr. Gott erlöst jeden. Aber Gott setzt nicht ein und befähigt jeden Einzelnen. Nein, der sich zur Verfügung stellt. Denk an die Mutter Maria. Wie viele Frauen gab es damals und Mädels gab in Palästina zu der Zeit Jesu? Aber die Maria war eine Gott hingegebene Frau. Mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Nur die Maria. Gott sucht sich seine Leute selber aus und nicht die ganzen Möchtegerne-Helden. Gott segnet nicht jeden. Er segnet und er sendet auch nicht jeden, sondern Leute, die sich ihm zur Verfügung stellen, die schon bewiesen haben in kleinem. Guck mal, wir denken Paulus, ja. Paulus war ein auserwähltes Werkzeug. Und ich sage dir auch warum. Er eiferte für Gott. Schon als kleiner Junge. Ich will der beste Pharisäer sein. Ich will das Gesetz studieren. Ich will lernen. Ich will für Gott arbeiten. Und ich will alle bekämpfen, die gegen Gott arbeiten. Verstehst du, das war Paulus. Er eiferte für Gott. Ich war ein Eiferer vor meinen Gesellen. Weit voraus. Und Gott sieht, wer Pep hat. Und Gott sieht, wer ein brennendes Herz hat. Gott schaut das Herz an und er schaut auf die Beweggründe und auf die Hingabe. Gott wollte ein Heiligtum haben, in dem er wohnen kann. 2. Mose 25, Vers 8. Gott wohnt nicht in einer Bruchbude. Gott wohnt in einem Palast. Aber Gott wohnt auch nicht in Tempel, sondern er wohnt in Menschenherzen. Und das Zelt, dieses Zelt der Begegnung sollte aus Ziegenfällen sein. Äußerlich, wenn du es von Weitem gesehen hast, was will das für Zelt sein, was für ein Beduine wohnt dort, verstehst du? Ziegenzelt. Das war die Stiftshütte aus Ziegenfällen, aber sehr weise gewebt. Und es war so gewebt, dass in der Hitze und in der Wüste ist eine Hitze, dass es tagsüber kühlt und im Sommer und nachts wärmt, verstehst du? Das war so genauso berechnet und so wunderbar gemacht. Studiert, ihr habt nicht die Zeit, die Stiftshütte durchzunehmen. Das kannst du mal irgendwann machen. Gott wohnt nicht da, wo die ganzen Lumpensammler wohnen. Nein, Gott will was Perfektes. Und das kann nur geschehen durch Menschen, die sich Gott hingeben, die Gott lieben, die das Beste für Gott wollen. Und über die kommt die Salbung. 2. Mose 35, Vers 21. Sie kamen ein jeder, diese Israeliten, sie haben alles beigetragen. Und sie kamen jeder, der ein Herz hatte, denn der Geist Gottes getrieben hat und jeder gab willig Opfer, so wie der Geist ihnen gezeigt hat. Weißt du, auch das Geben muss uns vom Heiligen Geist gezeigt werden. Oh Herr, hier hast du ein paar lumpige Groschen, kauf dir was. Nein, Gott will uns zeigen, was wir geben sollen. Nicht nur mein Zehnter, verstehst du, oder meine Kirchensteuer oder irgendein Opfer. Nein, Gott zeigt uns und vielleicht sagt er, gib ihm nichts. Und vielleicht sagt er, gib ihm alles. Verstehst du? Gott, sogar das Geben, für das Geben brauchst du die Salbung des Heiligen Geistes. Für alles. Nicht nur, dass wir in eine Routine, in etwas hineinkommen. Also an jeder gab's mit einem willigen Geist. Reich Gottes wird mit dem Herzen gebaut. Ist eine Herzenssache. Und nicht mit Zwang. Wir nehmen jetzt ein Opfer auf. Nein. Wir nehmen das Opfer auf. Du musst bei uns nichts geben. Bist nicht verpflichtet. In aller Liebe. Ich werde nicht verhungern. Ich habe schon mal vor Jahren jemand in dem Gemeindezentrum gehabt, der hat gesagt, ich stelle meinen Zehnten ein und wir wollen sehen, wie lange er noch macht. Also ich. Und ich mache immer noch. Verstehst du? Und ich lebe immer noch. Und er macht nicht mehr. Verstehst du? Aber ich mache weiter. Weißt du, Gottes Werk ist nicht von Menschen, die nicht wollen, abhängig, sondern von Menschen, die willig sind. Und Gott sieht die Willigkeit. So, genauso hier, 2. Mose 25, Vers 2. Von jedem, der freiwillig gibt, Gott hat einen fröhlichen Geber gerne. Und du musst sogar zum Geben die Salbung haben, die Freudigkeit haben. Als unser Roger noch hier war, aus Kongo, und wir bei uns die Gottesdienste in der Kapelle hielt, dann, weißt du, die haben nur für den Opfergang, fürs Opfergeben, fast eine Stunde gebraucht. Ich habe gesagt, Roger, das müsst ihr anders machen, denn die Englischsprechenden wollen auch noch einen Gottesdienst haben und nicht nur die Französischsprechenden. Weißt du, da geben sie 10 D-Mark in den Opferkasten und holen 9 raus. Oh, Halleluja! Oh, ich darf dir so viel geben! Halleluja! Und dann schmeißen sie die 9 wieder rein, 9 rein und holen 8 raus. Und so ging das ganze Stunde, bis da 50 Leute durch sind. Verstehst du? Aber sie haben mit Freuden, dann hat er gesagt, Bruder Matthäus, weißt du, wir kriegen nur so Sozialhilfe, was weiß ich, was wir als Flüchtlinge hier bekommen. So, aber es ist freudig, wir dürfen dem Heiland was geben. Das konnten wir drüben in Afrika nicht, verstehst du? Und dann haben sie dann Brot gebracht, einen Huhn gebracht, und was weiß ich, was sie gebracht haben. Die Freudigkeit am Geben. Wir brauchen wieder vernünftige Gottesdienste. Und vernünftige Gottesdienste sind glückliche Gottesdienste mit Freuden. Nicht, ihr müsst jetzt dem Herrn was geben. Gott braucht nicht. Er ist nicht auf unsere Sachen angewiesen. Salbung ruht auf das Freiwillige. Der Tempel wurde von Freiwilligen gebaut. Wer ist nun in 1. Chroniker 29, Vers 9, als der Tempel gebaut wurde, wer ist nun willig, heute eine Gabe für den Herrn zu geben, sagt David. Wer ist nun willig? Weißt du, wir brauchen, und Salbung ist williger Geist. Ich will. Und da musst du, bei gesalbten Leuten muss ich als Pastor eines tun. Ich muss bremsen. Langsam, beruhige dich. Nicht so hitzig. Es wird nicht so heiß gekocht. Beruhige dich. Wenn es vom Heiligen Geist ist, das wird größer und größer und größer und größer. Am Schluss sagst du, ich kann nicht mehr. Und dann weiß man, jetzt ist soweit. Und es geht durch alle Gebiete hindurch. Salbung, das ist so wichtig. Die Route nicht nur auf die Erbauer der Stiftshütte, aber auf die, bei denen kann man sehen, wie Gott sie benutzt hat. Diese einfachen, schlichten, Gott hätte auch eine Omi benutzen können. Salbung ruht nicht nur auf unsere Steckenpferde. Oder was wir gut können. Oder was uns so liegt, was uns so Spaß macht. Oder was wir gut können. Nein, Salbung liegt auch auf das, was wir nicht können. Und wozu wir keinen Spaß haben. Das ist ein Opfer, das tut uns weh. Das liegt uns nicht. Aber wir tun es trotzdem um Jesu Willen. Und dann Salbung ist Zusammenarbeit mit anderen. Du, da passt einer der anderen. Die ergänzen sich gegenseitig. Das ist im Reich Gottes die Salbung. Mose, 2. Mose 36, Vers 1. Und so sollen dann die Arbeiten vorangehen. Die sollen geleitet werden von der Weisheit und vom Verstand Gottes. Ihr habt die Salbung, steht in der Bibel. Ja. Und wir arbeiten so zusammen ineinander. Und dann noch das Schöne dabei, die Engel Gottes, die himmlischen Heerscharen helfen uns. Und wir müssen aufhören, so wie viel später Salomo. Das war nicht von Gott, was er da gemacht hat. Gott wollte nicht in Tempeln wohnen, auf Steinen, sondern im Zelt wollte er wohnen. Gott wollte flexibel sein, er wollte beweglich sein, mal in dem Stamm, mal zu dem Volk, also das Stamm Israel, da wohnen. Gott wollte nicht sich festlegen, jetzt in Jerusalem. Das wollte nur David. Ein Zentralheiligtum und Salomo dann. Und weißt du, was dann passiert? Dann war nicht mehr die Salbung da. Da war nicht mehr die Salbung da von vorne an. Dann holt er von Tyros, den Hiram, befragt und sagt, komm, schick uns ein paar weise Baumeister, die uns den Tempel aufbauen. Der ganze Tempel in Jerusalem ist von Hiram aufgebaut worden. Verstehst du, Gott hat zwar gesagt, na komm, kannst nicht machen. Dieser Tempel wurde auch nie als Tempel richtig benutzt, wurde mehrmals zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. Wenn es von Gott gewesen wäre, wäre die Sache geblieben. Aber das ist nicht gewesen. Und der ganze Tempelschatz ist später das Kolosseum in Rom gebaut worden, wo dann die Christen den wilden Tieren vorgeworfen waren. Das ist das Geld der armen Witwen und Waisen und frommen Juden. Das ist das Ergebnis. Aber dann hat man vom Tyrus da die ganzen weisen Baumeister geholt und so weiter und teuer bezahlt. Weißt du, wenn du die Salbung hast, da dienst du Gott kostenlos, gerne und von Herzen, und da springt dir immer noch was raus. Verstehst du? Ich bin überzeugt, dass diese beiden Erbauer genug verdient haben, dass sie leben konnten. Verstehst du? Aber da holt man dann die Leute von weit weg. Geistgesalbte dienen Gott aus der Gnade mit dem, was ihnen gegeben ist. Verstehst du? Sie verherrlichen Gott mit allem, was sie sind. Sie wollen Gott groß machen und nicht nur ihren Namen und sich teuer bezahlen. Der Tempel wurde sehr teuer bezahlt von Salomo. Sei Gottes, es sind nicht Steine. Wie sagt der Herr, Jeremia Kapitel 9, Vers 22? Die Gesalbten Gottes, sie rühmen den Herrn, verherrlichen den Herrn, leben für den Herrn. Da heißt es, so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Das ist ein Gesalbter. Der rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Gott, mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt dem Herrn. Oder im Psalm 69, Vers 31, da betet dieser Beter, ich will den Namen des Herrn loben, ich will ihn hoch erheben und meinen Dank ihm opfern, dem Herrn, nicht dem Herrn Matutis und nicht Pastor sowieso und nicht dem König Salomo, dem Herrn. Und dann in der Offenbarung, und überall lesen wir, es ist wie ein roter Faden, Offenbarung 4, Vers 11, Herr, unser Gott, du bist würdig, diese 24 Ältesten, Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, du bist würdig. Gesalbte Menschen wollen Gott ehren, nicht sich selbst. Und du kannst ganz gut durch die Gemeinden gehen, alle Gemeinden mal Konferenzen anschauen und so weiter. Wer wird gerühmt? Geschwister, heute kommt Pastor sowieso, der kommt extra aus Amerika mit einem Flugzeug eingeflogen. Und dann, was weiß ich, diese ganzen Superstars, die brauchen Bodyguards und brauchen Luxushotel. Alles hier in Berlin gewesen, das ist bei vielen Gemeinden und immer noch wahrscheinlich. Also mir ist es egal, wir bauen Gemeinde Jesu. Und wir möchten nichts was anderes. Verstehst du? Gott die Ehre. Dieses kleine Männlein hinterm Pult. Voll Gnade und Gottes Weisheit. Psalm 34, Vers 4. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Das ist nämlich, weißt du, ein wahres, ein gesalbter Gotteskind, ein gesalbtes Gotteskind braucht keine Schleimer und keine Reklame und keine Sprüche machen und keine Weissager, die ihn ankündigen. Jetzt kommt der Prophet Gottes. Jetzt kommt der Mann Gottes. Jetzt kommt ein Heiliger, ein Begnadigter. Stell dir mal vor, Paulus wäre in Berlin. Der würde die Teufel hier austreiben. Weißt du, da ist ein Mädchen in Philippi, eine Magd, die weissagt und prophezeit, das sind Männer Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. 3 Tage lang. Tollste Reklame. Die hat nichts falsch gesagt, das Mädel. Der hat im Geist geredet wahrscheinlich. Da sind Männer Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Und Paulus sagt, ich brauche diese Reklame nicht. Mädel, halt's Maul. Und der Geist fuhr aus. Verstehst? Weißt, wir brauchen, wenn wir die Salbung haben, brauchen wir keinen Wahrsagergeist. Was es auch immer ist. Ich bin Pfingstler. Ich bin Charismatiker. Ich glaube an die Gnadengaben Gottes. Weißt du, wer die Salbung hat, der hat die Gnade. Weißt du, und da muss man auch keine Geschäfte machen. Aus der Salbung wieder Simon der Zauberer. Leute, Die Leute macht aus diesem Wahrsagergeist Geschäft von dem Mädel da. Und stell dir mal vor, Paulus hätte es akzeptiert. Ja, yes, weil, guck mal, sogar dieses Mädchen weiß das, was die Männer Gottes sind. Gesalbte Gottes, die man hören muss. Der Teufel hätte sich in die Gemeinde eingeschlichen. Und in den meisten Gemeinden, christlichen Gemeinden, sitzt der Teufel drin. Durch den Wahrsagergeist. Das sind Männer Gottes. Warum sagst du das so, Bruder Matthäus? Weißt du, Paulus hat unterbunden. Und als er das unterbunden hatte, da war die Hölle los. Er hatte Verfolgung. Da bist du nicht mehr der Liebkind und Lieber. So, weißt du, ein Frommer. Plötzlich warst du der böse Bub. Verstehst du? Sag die Wahrheit. Das ist Wahrsagergeist. Sag die Wahrheit. So, du, ich brauche diese Reklame nicht. Ich kann darauf verzichten. Wer die Salbung hat, der braucht keinen Spiritismus. Der braucht keine Esoterik. Der braucht kein Schamanentum und was weiß ich, Aberglauben. Der braucht nicht besondere Öle und Cremen und Steine und was weiß ich alles. Der braucht nicht besondere Musik. Weißt du, da kommt bestimmt Dur und er kann schon in Zungen jodeln. Ich weiß es. Braucht mir nicht erzählen. Es muss vom Geist Gottes gewirkt sein. Wer das hat, die Salbung, der braucht nicht Stimmung und der braucht keine Regeln. Wir haben ja einen Evangelisten in Basel gehabt, der war auch schon in Berlin mal, der hat gesagt, weißt, der hat sogar einen Prozess nachher bekommen. Der hat dem Hausmeister gesagt, weißt du, wenn ich diesen Leuten sage, die sollen die Hände hochheben und preisen den Herrn, dann solltest du die Lüftung einschalten, dass die Luft schön so durch die Finger fliegt. Verstehst du? Und der Hausmeister hat gemacht, weil er bezahlt wurde. Und dann haben die Leute die Hand hochgehoben und gewunken. Und dann haben sie erzählt, oh, der Wind des Geistes wehte. Und wir haben den Wind des Heiligen Geistes gespürt. Und das wurde veröffentlicht sogar in der Zeitung, Basler Zeitung. Und dann hat der Hausmeister Leserbrief geschrieben und widersprochen, ich musste die Lüftung aufdrehen. So damit der Wind des Heiligen Geistes da weht. Leute werden verarscht und was weiß ich, nur auf religiöse Sachen, der Wind des Heiligen Geistes. Ich halte nichts mehr davon. Und ich bin so vorsichtig mit den ganzen Winden. Verstehst du? Ich bin so vorsichtig. Weißt du, wer denn die Salbung hat, der braucht keine Mantras. Und dass man einen anpustet. Der braucht keine Wiederholungen. Halleluja, 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 Halleluja. Jesus ist Sieger. Nein. Der braucht keine besondere körperliche Haltung. Oder dass man sagt, so jetzt fassen wir uns alle an die Hände. Jetzt kommt die Kraft Gottes wird durchfließen. Alles schön und gut. Ich habe nichts dagegen. Kannst anfassen. Aber das ist nicht Salbung. Salbung ist, dass Gott in dir wirkt. Dich aufbaut, dich ermutigt. Gott will Gott ihm geweihte Menschen haben, die auf ihn hören, die ihm gehorchen, nicht nur die Händchen halten, die tun, was er sagt. Die Boten Gottes, die vom Geist Gottes gesalbt sind, die gehen ihren Weg, die gucken nicht nach links und rechts. Was macht der? Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, dann nimmst du ihn im Arm und drückst und brichst fast die Rippen denen. Verstehst du? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist befähigt uns, dass wir ein Opferleben führen können, dass wir verzichten können, dass wir Frieden haben, auch wenn es nicht so läuft, wie es gelaufen ist, dass wir mit Gott übereinstimmen. Gesagt, wir haben Selbstkontrolle. Weißt du, was Selbstkontrolle ist? Wir sind Könige. Ein König hat Selbstkontrolle. Der macht so und dann klappt's. Verstehst? Der herrscht und regiert. Das sind geistgesalbte Menschen. In Johannes Kapitel, ich will ganz schnell weitermachen. In Johannes 17, Vers 19. Der Geist der Wahrheit, der wird auf euch kommen und der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten. Ihr habt die Salbung. Weißt du, das ist der Heilige Geist. Dann sitzt du da, sitzt unterm Baum oder weiß ich, wo du sitzt und plötzlich spricht Gott zu dir. Ihr wisst alle, heißt es da. Und wenn du wirklich ein wahres Kind Gottes bist, man muss dich anschubsen, das ist klar. Verstehst du, so ein bisschen zuwinken und sagen, komm, gib dem Heiland dein Herz und mach eine ganze Sache mit Jesus. Aber dann musst du selber laufen. Weißt du, dann stimmst du mit allen überein, die in der Wahrheit sind. Und ich habe eines festgestellt, weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, plötzlich findest du die Leute, zu denen du gehörst, zu denen die Chemie stimmt. Und die Chemie stimmt nicht zu allen Leuten, auch in der Gemeinde, auch in einer charismatischen und pfingstlichen Gemeinde nicht. Weißt du? Nicht alle haben den Heiligen Geist, sie spielen manchmal so. Und du denkst, Mann, ist der ein starker Mann. Weißt du, dann merkst du, Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, dann wirst du das Gleiche sprechen wie alle anderen. Also ich habe kein Problem gehabt in ganz Indien. Ich habe ganz Indien durchgekämmt. Einen ganzen Monat. Verstehst? Und ich war erstaunt. Überall, wo ich hinkam, wir haben das gleiche Evangelium gehabt. Andere Sprache. Hunderte von Sprachen haben sie dort gehabt. Aber wir haben die gleiche Botschaft gehabt. Wir waren ein Herz und eine Seele mit den Gläubigen dort. Da hatten wir gar kein Problem. Und wenn ich irgendwo hingehe und, weißt du, da spüre ich gleich, ist es der gleiche Geist oder nicht? Und manchmal demütigt sich und sagt, komm, um Jesu Willen, aber du weißt, das ist nicht mein Platz. Alle Gesalbten, die haben die gleiche Einstellung, die haben denselben Glauben, die haben das gleiche Ziel, die gleiche Ausrichtung. So, die Salbung ist es, was so einen Austauschprozess bei uns auslöst, dass wir alle von Gott abhängig sind und doch unabhängig. Dass wir nicht Menschenknechte sind, aber wir sind doch voneinander abhängig. Ich brauche dich und du brauchst mich. Und doch, wir sind alle von Gott abhängig. Das ist so merkwürdig. Weißt du, ein ungeistlicher Mensch wird es nicht kapieren, was es ist. Römer 8, Vers 11 noch ganz schnell. Wenn der Geist dessen, der in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Plötzlich bist du unter der Salbung, hast ein anderes Wissen, hast die Welt, hast anderes Erkenntnis, andere Führung, bist kein Menschenknecht mehr und du lässt dich nicht mehr missbrauchen. Ihr habt die Salbung, die lehrt euch alles. Da können Leute kommen und sagen, Schwester, Bruder, mach du das und das. Man kann sagen, ja, das ist okay. Ich werde versuchen, ich werde den Herrn fragen. Und wir dürfen den Herrn fragen. Weißt du, und wir lassen uns nicht mehr irgendwo einspannen. Und das ist ein Unterschied. Ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht, der ist unter dem Kommando Gottes. Und wenn du unter dem Kommando Gottes bist, dann wirst du dich nicht schämen, eine niedrige Arbeit zu tun. Oder etwas Minderwertiges zu tun. Und du wirst auf deinen Bruder, deine Schwester hören. Denn einer, wenn wir wirklich die Salbung haben, Brüder und Schwestern, dann achtet einer den anderen höher als sich selbst. Da haben wir das Problem schon gelöst. So einfach ist es. Hast du die Salbung? Gesalbte, achte nicht auf das Fleisch, das körperliche, materielle, das sichtbare, sondern was ist Gott wichtig? Wird hier Gott geehrt? Wird der Heiland verherrlicht? Dann kämpft man mit ganz anderen Waffen. Ich habe jetzt keine Zeit, aber ich komme zum Schluss und man kämpft mit ganz anderen Waffen. Mit den Waffen des Geistes. Man dient mit den Werkzeugen des Geistes. Total anders. Und deshalb heißen Christen die Gesalbten. Und die Frage ist, bist du würdig des Namens? Christ. Bist du Christus in Miniatur? In Kleinformat? Himmlischer Heiland, ich danke dir, dass du uns in alle Wahrheit führst und du hast den Heiligen Geist gesandt. Und Herr, wir sind keine Wetterchristen, wir gehen nicht nur nach Gefühlen und Eindrücken, nein, wir lassen uns von deinem Geist leiten. Und dein Wort sagt, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und Herr Jesus, wir möchten so gerne deine Kinder sein und deine Kinder bleiben. Bitte segne uns und segne all die, die dein Wort auch heute gehört haben und noch hören werden. Herr, segne die schwach sind, die krank sind, die müde sind, die frustriert sind. Herr, hilf, dass sie die Wahrheit begreifen und dass sie sich nicht von Leuten manipulieren lassen, sondern von dir geleitet werden, vom Heiligen Geist. Herr Jesus, wir gehen auf Pfingsten zu. Der Heilige Geist wird kommen und ist gekommen. Und dein Wort sagt, empfang den Heiligen Geist, der auf alles Fleisch ausgegossen wird. Danke, Herr Jesus. Amen.